Einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite an alle. Ich freue mich, dass ihr da seid und freue mich vor allen Dingen, das Wort Gottes mit euch anschauen zu dürfen. Ich werde heute nahtlos an der Predigt von letztem Sonntag anknüpfen. Könnt ihr euch noch erinnern, was wir letzten Sonntag gehört haben, die da waren? A vor B. Ihr seht, es sind die kleinen Formeln, die hängen bleiben. A vor B. Der Inhalt des letzten Gottesdienstes oder der Predigt war innere Erneuerung. Und es ging eigentlich um die Fragestellung, was muss ich als Mensch energetisch dazu beitragen und was macht Gott dazu? Und die Formel war A vor B. Gott hat vorbereitet und wir setzen um. Also das war zumindest mal ein Hauptaspekt. Wenn wir, ach, ich habe ja diese Bedienung, hier mal reinschauen. Ich möchte heute diese kleine Formel A vor B aus einer anderen Perspektive mit euch betrachten. Und daher auch Gottes Prioritäten. Was kommt in welcher Reihenfolge bei Gott vor? Und die Bibelleser unter euch werden die Geschichte kennen. Als die Jünger bei Jesus waren und sie haben dann gesehen, der Johannes der Täufer hat seine Jünger gelehrt, wie man betet und so, und dann sprechen sie Jesus einfach mal an, Mensch Jesus, sag uns doch einfach mal, wie wir beten sollen. Und ihr wisst das, das Vater unser, ja, hat Jesus dann ihnen mitgeteilt, also, und ich sehe das weniger als ein Gebet, so nach dem Motto, ja, sag uns mal, was wir auswendig lernen können und dann leiere ich das jeden Tag runter. Sondern eher, gib uns ein Muster, wenn wir Gott begegnen, wenn wir zu Gott beten, wie sollen wir denn beten? Das war eine ernsthafte Frage. Und wir lesen das aus Lukas 11, Verse 1 bis 4, aus der Schlachterübersetzung. Es begab sich, dass er an einem Ort im Gebet war, und als er aufhörte, sprach einer seiner Jünger zu ihm, Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte. Da sprach er zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gib uns täglich unser nötiges Brot und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Weniger eine Formel zum Auswendiglernen, eher ein Muster, wenn wir Gott begegnen, wie wir ihm begegnen. Und bevor wir, und ich hatte es ja schon signalisiert hier, A und B, A vor B aus einer anderen Perspektive, bevor wir darauf einsteigen, möchte ich mal mit dem allerersten beginnen. Wenn wir Gott begegnen, wie sollen wir ihm begegnen? Als unserem Vater. Ich habe mir die Frage gestellt, wer ist unser Vater? Und das wird uns die nächsten Minuten beschäftigen, dass wir sagen, okay, wir schauen uns einfach mal an, mit wem wir es zu tun haben. Unser Vater ist der Schöpfer des Universums. Ich lese aus Genesis 1,1, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Dieses Wort bara im Hebräischen wird übrigens nur für Gottes Schaffen verwendet. Gott schuf die Himmel und die Erde. Das ist die allererste Vorstellung von Gott in der Bibel. Das Erste, was an Information rüberkommt. Gott ist der Schöpfer des Universums. Ich möchte ein paar, und bitte verzeiht mir, wenn wir heute ein paar Zahlen anschauen, ein paar Fakten zum Universum geben. Also die Dimension des Universums mit euch mal teilen. Und ich dachte mir auch von letztem Sonntag, Paul Gerhard sprach ja über die Anzahl der Herzschläge von Geburt bis heute und wir waren im Milliardenbereich und er meinte, es würde ihn begeistern. Und dann dachte ich so, Menschenskinder, mich begeistern noch ganz andere Dimensionen und die schauen wir uns mal an. Lichtgeschwindigkeit, nur mal so, dass wir miteinander die Formeln umsetzen können, circa 300.000 Kilometer pro Sekunde, also nicht Stunde, sondern pro Sekunde. Ich liebe ja schnell zu fahren. Diejenigen, die mich kennen, wissen das. Gehe auch ganz gern mal irgendwie abseits auf eine Rennstrecke oder so. Aber 300.000 Kilometer pro Sekunde, Ne? Mal 3600 wäre dann Stundenkilometer, ist eine ganz andere Dimension. Entfernung von der Erde zum Mond sind 384.000 Kilometer. Ich rund mal ab. Das Licht benötigt etwa eine Sekunde, 1,2 Sekunden. Und wir sehen das gleich. Ich habe dummerweise, hätte ich euch gerne vom iPad aus mal ein paar Sachen gezeigt. Aber wir haben es jetzt in Screenshots gepackt, das hat die Technik irgendwie nicht unterstützt. Und wir schauen uns mal ein paar Bilder an, um die Dimension unseres Vaters mal zu erfassen, irgendwie visualisiert bekommen. Wer es mitbekommen hat, die Inder hatten ja jetzt irgendwie eine Rakete zum Mond geschickt, jetzt war die erfolgreich, jetzt haben sie eine Sonde irgendwie in die Umlaufbahn, 1,5 Millionen Kilometer von der Erde weg, die um die Sonne kreist für ein paar Jahre, um da wieder Daten zu sammeln. Wir sind begeistert, die Menschheit war begeistert, als wir den Mond betreten haben. Das war in den 60er Jahren, muss man sich auch mal vorstellen. Ja. Und dann schauen wir mal, 384.000 Kilometer, das ist quasi ja, wie vom Erdgeschoss ins erste Stock zu steigen. Ja. Das ist von der Gesamtdimension oder von der Küche ins Esszimmer, nur mal um die Dimension zu sehen. Dann gibt es ein paar Einheiten in der Physik und Astronomie. Eine astronomische Einheit zum Beispiel definiert den mittleren Abstand zwischen der Erde und der Sonne, also ca. 150 Millionen Kilometer. Dann ein Lichtjahr sind schon 9,5 Billionen Kilometer. Durchmesser der Lichtstraße sind 100.000 Lichtjahre, soll heißen eine Trillion Kilometer. Der Andromeda-Nebel, die nächste Galaxie neben der Milchstraße, ist ca. 2,5 Millionen Lichtjahre entfernt. Das habe ich dann nicht mehr umgerechnet in Kilometer. Der Virgo-Haufen, ca. 60 Millionen Lichtjahre entfernt, hat einen Durchmesser von 10 Millionen Lichtjahren. Und das sichtbare Universum hat mindestens einen Durchmesser von 93 Milliarden Lichtjahre. Also das wären 900 Milliarden Billionen Kilometer, was auch immer das für eine Zahl ist. Ich bin nicht in der Lage, die zu nennen. Und jetzt schauen wir mal bitte auf die andere Präsentation. So, hier seht ihr, ich sagte ja, eine astronomische Einheit ist der Abstand zwischen Erde und Sonne im Durchschnitt. Ne? Wir sind ja in der Ellipse. So, das ist so ungefähr unser Sonnensystem. Könnt ihr, ich kann es jetzt nicht ganz genau sehen, ich habe es hier nicht drauf, müsste ich mal schauen. Ihr seht den Pluto, Neptun, Uranus, also das lernt man noch, Eris hat man ja später entdeckt. Aber das ist unser Sonnensystem, ich glaube, damit sind wir noch vertraut. Jetzt zoomen wir raus und sind 10.000 astronomische Einheiten entfernt. Okay, ist noch nicht so spannend. Ein Lichtjahr entfernt, 10 Lichtjahre, dann kommen jetzt schon andere Sterne mit ins Bild, 100 Lichtjahre, Sonne ist immer noch unser Sonnensystem im Zentrum, 1000 Lichtjahre und jetzt sind wir 100.000 Lichtjahre entfernt und sehen auf einmal unsere Galaxie, die Milchstraße. Milchstraße, ich glaube, haben wir irgendwie alle schon mal gesehen, Bilder, ja, hat so Wellenformen, ist Spiralnebel mehr oder weniger. 100.000 Lichtjahre. Das ist die Galaxie, in der wir leben, im Sonnensystem, was dann ganz, ganz klein ein Pünktchen da drin ist. Unser Vater ist der Schöpfer des Universums. Das ist jetzt eine Galaxie. Jetzt frage ich euch mal, wie viele Galaxien hat man entdeckt oder gibt es? Irgendeine Idee? Ratet einfach mal. 300? Also, man weiß von 200 Millionen Galaxien. 200 Millionen Galaxien. Und diese Zahl ist jetzt allerdings eine Spekulation. Einige gehen sogar von 200 Millionen. Was war das? 2 Milliarden? Es scheint mir jetzt auch ein bisschen hoch. Also nochmal einen Faktor deutlich höher. Habe ich jetzt nicht präsent, tut mir leid. Also über die 200 Millionen Galaxien, die es gibt. Wir wissen auch, das Universum dehnt sich ja weiter aus, hat Gründe. Ein Grund ist nicht beweisbar, Gott ist eh nicht beweisbar, aber das andere ist auch eine Theorie. Ja, Gott ist erlebbar, sage ich immer, nicht beweisbar, aber erlebbar. Ich habe mir oft die Frage gestellt, was macht Gott heute eigentlich? Also wir wissen, er hat das Universum geschaffen, 6 Tage, am 7. Tag hat er geruht, hat den Menschen geschaffen. Ja, wir wissen auch, er hat seinen Sohn auf die Erde geschickt und Erlösungsgeschichte, wir lesen das Neue Testament, wir lesen, was macht Gott jetzt eigentlich? Ne? Auch darauf habe ich keine Antwort, aber warum sollte er jetzt in Rente, Ruhestand eingetreten sein? Kann ich mir nicht vorstellen. Gott ist ein lebendiger Gott. Warum sollte er nicht auch heute noch schaffen, Schöpfung schaffen? Vielleicht baut er neue Galaxien, wer weiß es. Ja? Das Universum dehnt sich aus, es wächst weiter. Das ist auf jeden Fall sicher. So, jetzt gehen wir zurück zur anderen Präsentation. Und merken dann eine Übersetzung sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Im Alten Testament, wenn ihr die Psalmen lest, und ich habe ein Beispiel, Psalm 104 mal mit aufgeführt, wenn ihr die Psalmen lest, dann seht ihr die Begeisterung über die Größe Gottes. Lobt Gott, meine Seele, lobe den Herrn. Also die Psalmisten sind begeistert davon, was Gott getan hat. Und die hatten damals noch nicht den Einblick in das Universum, wie wir das heute haben, sondern die haben einfach nur das gesehen, was auf der Erde war. Wenn ihr an den Römerbrief denkt, ja, was schreibt Paulus ganz am Anfang im Kapitel 1? Gott lässt sich an dem Sichtbaren, was er geschaffen hat, ja, an der Natur erkennen. Ja, er lässt sich erkennen und der Psalmist ist begeistert. Und auch der Prophet erstaunt nur über die Größe Gottes. Ich habe euch einen beispielhaften Vers aus Jesaja 40 mal aufgeführt. Da schreibt Jesaja: Wer hat die Wasser, und da redet er von den Wassern der Erde, mit der hohlen Hand gemessen? Jetzt stellt euch mal vor, ja, aus wie viel Prozent besteht die Erde aus Wasser? Danke, ja, über 70%. Ja, das hat er gemessen in seiner hohlen Hand. Das sind alles Bilder, weil ich meine, wie will man so eine Dimension beschreiben? Wie will man so eine Dimension beschreiben? Bilder, er misst die Wasser der Erde in seiner hohlen Hand. Wer hat den Himmel mit der Spanne abgegrenzt und den Staub der Erde in ein Maß gefasst? Wer hat die Berge mit der Waage gewogen und die Hügel mit Waagschalen? Jesaja versucht etwas zu beschreiben, was selbst wir heute mit Technologie und Wissenschaft kaum erfassen können oder nicht erfassen können. Wir reden von einer Dimension, die ist einfach für uns Menschen unvorstellbar. Der Psalmist begeistert, der Prophet, was habe ich gesagt, staunt und der Evangelist übersetzt es in unser Leben. Ich lese aus Johannes 1,1. Im Anfang war das Wort, schreibt Johannes, als er sein Evangelium beginnt. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch dasselbe entstanden, das Wort. Und das Wort war Jesus. Alles ist durch dasselbe entstanden. Und ohne dasselbe ist auch nicht eines entstanden, was entstanden ist. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ich finde das faszinierend, wir werden das nachher nochmal sehen. Gott, die erste Begegnung, sagte ich, Genesis 1,1, ist: Gott schuf Himmel und Erde, Gott schuf das Universum. Das ist die erste Information, die wir über Gott bekommen. Die erste Information, die Johannes im Evangelium niederschreibt. Ich meine, das ist so, wenn du ein Buch schreibst, überlegst du dir ja auch, wie du deine Kapitel aufbaust. Und das allererste, wir wissen, die Schreiber waren ja auch vom Geist Gottes getrieben, ja, also das allererste an Information ist wieder die Schöpfung, die Verbindung zu dem, was Gott ist. Und die zweite Information, hey, dieser Schöpfer ist nicht irgendwas Übertranszendentes, was da im Universum schwirrt, sondern ist Mensch geworden und begegnet dir, begegnet mir und gibt dir das Recht, wenn du an ihn glaubst, sein Kind zu werden. Die zweite Information in dem Evangeliumsstart. Der Schöpfer und das Vater-Kind-Verhältnis. Wir dürfen diesem großen Schöpfer als Kinder begegnen. Vater unser Vater, wenn wir zu ihm beten. Gott schenkt uns diese Familienbeziehung. Er macht uns zu seinen Kindern. Und dann wird diese Dimension auf einmal ganz anders. Und das ist das, was ich vorhin sagte, Gott ist erlebbar. Das Evangelium in Kurzfassung ganz einfach, jeder Mensch ist von Gott getrennt durch seinen Lebensstil, durch sein Leben. Es gibt keinen Menschen, der den Anspruch Gottes genügt. Noch der beste Mensch auf dieser Erde genügt nicht den Ansprüchen dieses Schöpfers. Alle Menschen landen in der Trennung von Gott, landen in der Sünde. Das ist schlichtweg eine Wahrheit. Und Gott selbst baut diese Brücke in seinem Sohn Jesus. Jesus, der Mensch geworden ist, der alle Leiden, alle Schuld auf sich genommen hat, für uns quasi die Strafe auf sich genommen hat. Er ist die Versöhnung zu Gott. Jeder, der an Jesus glaubt, jeder, der sein Leben Jesus anvertraut, bekommt das Recht, in der Familie aufgenommen zu sein, bekommt das Recht, diesen Schöpfer als seinem Vater zu begegnen. Das ist die Basis. Damit starten wir. Und jetzt schauen wir nochmal, ich sag dir, Prioritäten Gottes, A vor B. Schauen wir nochmal, wie das Muster der Begegnung mit Gott ausschaut. Was bewegt Gott? Gottes Anliegen haben Vorrang. Das habe ich als A tituliert. Und Gott weiß auch um unsere Bedürfnisse, weiß, was uns beschäftigt, uns bewegt. Das habe ich als B tituliert. Und jetzt schauen wir mal das Muster an. Wenn wir beten, ja, worum geht es Gott in seinem Anliegen zuerst? Jesus sagt, Vater unser, das ist die Ansprache, das ist die Basis, das Geschenk, du darfst ihm als Kind begegnen. Und dann sagt Jesus, geheiligt werde dein Name. Dann sagt, geheiligt werde dein Name. Lobt Gott. Das Lob Gottes steht an erster Stelle, wenn wir in diese Beziehung eingetreten sind. Aus Dankbarkeit, aus Begeisterung, aus dieser beeindruckt sein, mit wem wir es eigentlich zu tun haben. Und nicht nur in dem Schöpfungsgedanken, sondern auch, was Jesus für uns getan hat. Jetzt sagst du, naja gut, ist ja toll, wenn man sich bekehrt, wenn man Gott erlebt, ja, dann kann man dankbar sein. Was ist aber über die Zeit? Wir alle wissen das und meine Frau und ich merken das auch. Wir werden nicht jünger, sondern älter, sind körperlich jetzt so langsam am Degradieren, zumindest mal in der körperlichen Beanspruchung. Dann tut das weh und das weh und dann geht es einem nicht gut und so weiter. Wie ist es denn in so einem Zustand? Ich habe euch ein Beispiel aus der Apostelgeschichte mit aufgeführt. Und da hat man Paulus und Silas gefangen genommen. Und ja, das waren nicht so Luxusgefängnisse, wie es heute teilweise vorhanden ist, sondern denkt euch einfach 2000 Jahre zurück. Ja, eingekerkert, Punkt. Ketten, zack. Keine Heizung, kein Wasser, keine Sanitäreinrichtung. Da bist du. Ich lese einfach diese paar Verse. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, körperlich misshandelt, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Geblutet, Schmerzen, am Ende. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott mit Gesang und die Gefangenen hörten ihnen zu. Für mich ist das mit eine der Schlüsselstellen, auch für mein persönliches Leben, wie ich in der Nachfolge in meinem Leben mit Gott Sieg erringen kann. Und da geht es nicht darum, wie es mir persönlich geht, da geht es nicht darum, welche Umstände außenrum sind, sondern in dieser finstersten Stunde, und Mitternacht nehmen wir jetzt mal auch allegorisch, ja, und sagen, Mitternacht, die dunkelste Stunde, auch in ihrem Leben. Und sie lobten Gott. Vater unser, geheiligt werde dein Name. Mein Schöpfer, mein Vater, ich ehre dich. Damit beginnen sie. Und wir wissen, zumindest die Bibelleser wissen, wie die Geschichte endet. Gott greift ein in einer wunderbaren Weise. Die Fesseln fallen ab, die Kerkertüren gehen auf, ja, Und der Kerkermeister dachte noch, sie verschwinden, wollte sich schon fast umbringen. Nein, sie sind noch da und so weiter. Lest die Geschichte, Apostelgeschichte 16. Aber begonnen mit Vater unser, geheiligt werde dein Name. Sie loben Gott in der dunkelsten Stunde ihres Lebens. Und wenn es dir nicht gut geht oder du momentan in einer Phase bist, wo du wirklich angeschlagen bist, lass dich heute ermutigen. Geheiligt werde dein Name. Fange an, deinen Vater zu ehren, zu loben und zu preisen, ihm zu danken für seine Güte, die da ist, auch wenn du dich gerade ganz anders fühlst. Und ich erwähnte es schon, also ich bin ja Informatiker, das wisst ihr, ja, und ein Informatiker beschäftigt sich mit Information und Informationsverarbeitung. Deswegen gibt übrigens einen Professor Gitt, heißt der, ein Informatikprofessor, der auch stark über die Information, Information in der Schöpfung sich beschäftigt hat. Gibt es ein nettes Buch dazu. Und ich sagte es, die erste Information, Genesis 1,1, die Schöpfung. Die zweite Information, die mit der Schöpfung verbunden wird im Neuen Testament, ist die Erlösung, ist die Beziehung, die wir mit Gott haben dürfen, die uns Gott in seiner Gnade schenkt. Und dann blenden wir jetzt mal ganz ans Ende der Bibel, Offenbarung. Und wir wollen uns jetzt nicht mit der Offenbarung beschäftigen, aber in dem ganzen Geschehen, in dem Beschreiben des Geschehens, gibt es so immer wieder diese ganz kurzen Pausen, ja, wo Johannes, das schreibt auch Johannes, ja, eine andere Szene nochmal mit einfließen lässt, so ein Intermezzo mehr, ein Blick mal ganz kurz auf ein anderes Geschehen. Und Offenbarung 14 ist genau so eines. Und da heißt es dann unter anderem, fürchtet Gott und gebt ihm Ehre, weil das war die Phase, die er vorher beschreibt, ist des Antichristen und all das, was sich darum rankt. Und dann sagt er, in diesem Geschehen, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Ja, auch das ist eine Wahrheit. Wir Menschen werden uns einmal vor Gott verantworten für das, was wir gelebt und getan haben. Und deswegen umso wichtiger, dass wir die Gnade Gottes erleben, nämlich die Vergebung in Jesus Christus. Und dann sagt er aber, und betet den an, und jetzt wieder beide Informationen, immer wieder der Verweis auf die allererste Information über Gott in der Bibel. Betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Stellt euch das mal vor. Genesis 1,1, ganz vorne, bis zum allerletzten Buch in der Bibel, geht es um Gott, den Schöpfer. Ist mir lange nicht so präsent gewesen, erst als ich mich wieder stärker damit beschäftigt habe. Ja, weil wir sind heute immer, ah, oh, Daddy, hey, cool, hey, was macht man heute, wir sind gut drauf. Ja? Gott hat eine Dimension, da entsteht Ehrfurcht. Und dann kommt die Kindes- und Vater-Kind-Beziehung. Von Anfang bis zum Ende bleibt Gott der Schöpfer und naht sich uns in Jesus. Also fürchtet ihn und betet ihn an, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat. Ist es nicht fantastisch? Geheiligt werde dein Name. Das ist Gottes Anliegen Nummer eins. Vater unser, geheiligt werde dein Name. Und dann kommt dein Reich komme und dein Wille geschehe. So sollen wir Gott begegnen. Bevor wir dazukommen, Herr, ich habe Hunger, ich brauche Versorgung, bla bla bla, geht es erstmal A vor B um Gott selbst. Dass unser Herz voll Freude und Dankbarkeit vor ihm ist. Herr, wie schön ist es, ich bin dein Kind, wie schön ist es, bei dir zu sein. Lass dein Reich kommen. Ich will, dass ich nicht alleine dabei bin. Ich möchte das. Und Paulus schreibt das mal über sein Volk. Paulus war ja Jude und sagt, Mensch, wenn ich könnte, würde ich in die Hölle gehen. Ja, und wenn mein ganzes Volk dafür gerettet würde. Das war sein Anliegen. Dein Reich komme. Herr, baue du dein Reich hier auf Erden. Und dein Wille geschehe. Wir wissen, wie im Himmel so auf Erden. Dein Wille soll geschehen. Es geht um Gott, A vor B. Und ich bin bei dieser Dimension demütig genug zu sagen, Herr, du weißt es besser. Du weißt es besser. Deswegen kann ich mich drauf verlassen. Wenn dein Wille geschieht, dann passiert das Richtige. Gottes Anliegen haben Vorrang. Jetzt weiß Gott aber um unsere Bedürfnisse. Und insbesondere Matthäus 6, 33 ist ein Vers, der genau diese beiden Aspekte verbindet. Da geht es auch darum, sagt Jesus zu seinen Jüngern, und das war ja Teil der Bergpredigt, also da waren viele Zuhörer, hey, wenn ihr betet, dann plappert nicht wie die Heiden, weil sie glauben, Gott erhört sie, nur weil sie viele Worte machen, bla bla bla, kennt ihr, ne? So, und dann kommt er nochmal drauf und sagte, trachtet vielmehr, Matthäus 6, 33, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles, was ihr eigentlich wollt, ja, und worum ihr plappert in diesem Begriff, alles hinzugefügt werden. A vor B. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und Gott kennt deine Bedürfnisse. Er weiß, dass du was essen musst, trinken musst, ein Dach über den Kopf haben musst und. Er weiß das. Wenn du dein Herz ihm so öffnest, ihm so begegnest, deinem Vater, und seine Anliegen nach vorne stellst, kümmert er sich, das ist sein Versprechen, seine Zusage, dass es dir gut geht, dass du das hast, was du benötigst. Gott kennt unsere Bedürfnisse, er weiß unsere, kennt unsere Anliegen, weiß um unsere Bedürfnisse, noch bevor wir überhaupt unseren Mund aufmachen. Das Muster des Gebets, und damit komme ich zum Ende, war, gib uns täglich unser nötiges Brot, unser täglich Brot gib uns heute. Luther-Übersetzung, glaube ich, ja, oder das ist das Geläufige, unser täglich Brot gib uns heute. Gott weiß, dass wir Versorgung brauchen. Und dann geht es auch weiter, vergib uns unsere Schuld, denn auch wir vergeben jedem, der uns etwas schuldig ist. Dann können wir in der Gemeinschaft, in der Begegnung mit Gott unsere Anliegen bringen, die Gott längstens kennt und gekannt hat. Er kümmert sich, weil er nicht nur der Schöpfer, sondern der Vater geworden ist für uns. In euren Gesichtern sehe ich nicht die Begeisterung, die mich dabei beglückt, wenn ich mich damit beschäftige, aber das ist okay. Amen. Amen. Ich wünsche euch trotzdem, ja, merkt euch mal A nach B, innere Erneuerung letzten Sonntag, oder A vor B, Entschuldigung, A vor B, innere Erneuerung letzten Sonntag, A vor B aus einer anderen Perspektive. Ja? Gottes Anliegen haben Vorrang und er kümmert sich, weil er dein Vater ist. Und für diejenigen, die Gott noch nicht als Vater erlebt haben, die vielleicht gar nicht wissen auch, Universum, Gott als Schöpfer, jetzt erzähl mir keine Märchen. Ich kann nur sagen, Gott ist nicht beweisbar, aber er ist erlebbar. Und wenn du es ernst meinst, kann ich dir garantieren, dass wenn du in dieser Weise Gott begegnest, sagst, okay, ich kann dich noch nicht Vater nennen, aber Gott, ja, Gott lässt sich finden. Und du wirst erleben, wie Gott Leben verändern kann. Wie Freude und Zuversicht dein Leben verändern kann. Ich lade dich ein, auch am Bildschirm, im stillen Gebet, Gott zu sagen, Herr, kann ich noch nicht anfangen, ich suche dich. Ich habe heute gehört, Jesus ist für mich die Brücke, Jesus ist die Vergebung. Nimm es an, bete zu Gott, er lässt sich finden und er wird nicht nur Schöpfer, sondern dein Vater kümmert sich um deine Bedürfnisse und du wirst seine Anliegen als Priorität in deinem Leben zulassen. Amen.